Hey Jungs, wir haben Filmalarm!
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, ich bin Flo, ich sag Hallo. Heute wieder ohne Lars, dafür mit Lisa Marie.
Hallo, schöne Ostern.
Heute gleich mit zwei Olivern.
Das ist der erste, also einer von denen, grüß dich.
Und Nummer zwei.
Die Aki schaut auch gleich vorbei, ist schon da irgendwo im Hause. Jasmin kommt auch noch vorbei, Lars meldet sich aus dem Off mit seinen Kindern. Und ja, wir erzählen euch, was sich diese Woche lohnt, ob man zu Mario gehen sollte, welches Drama man sich antun sollte und was sonst noch los ist. Und bevor es losgeht, habe ich erstmal Musik mitgebracht. Und zwar von der Schwester von Johanna. Die hat eine Band und hier ist das Beat mit Frau Fatal.
Aber sei du erst mal 14 Jahre in dieser Hölle hier, dann wirst du langsam kapieren, dass es zwei Dinge gibt, die sie dir unter keinen Umständen kaputt machen können. Deine beiden Eier.
Filmstarts der Woche.
Genau, da sind wir bei den Filmstarts der Woche und wir legen direkt los und es geht mit Mario los und deswegen schalten wir in die Dose zu Lars und seinen Kindern. Viel Spaß.
Frohe Ostern,
genau. Wir haben uns den Film zu Ostern angeschaut. Zumindest gibt es Yoshi-Eier im Film zu suchen. Jetzt haben wir schon gespoilert, Mensch. Das größte Highlight des Films, Super Mario Galaxy Movie, ist der komplette Titel, den sie sich jetzt auserkoren haben. Damit dann auch dem doch durchaus einem der besten Mario-Spiele, oder? Galaxy war ziemlich geil.
Ach so, ich hab nicht Galaxy gespielt.
Aber wir wollen. Und du hast auch nicht Galaxy gespielt. Nee. Keiner hat von uns Galaxy gespielt. Aber es wird immer wieder ich hab's so angespielt. Ich bin damals nicht so richtig warm geworden. Ich mag so diese Welten, durch die man halt irgendwie von A nach B geht, lieber als wenn man so einen runden Planeten hat und dann sich zum nächsten Planeten schießt und so. Damit haben wir dann eigentlich schon das Grundprinzip erklärt des Films. Sie haben sich halt Mario Galaxy genommen, eines der durchaus beliebtesten Mario-Spiele aus der langen Geschichte der Mario-Spiele. Und das jetzt ja doch sehr eindrucksvoll auf der Leinwand zum Leben erweckt, ne? Also klar, mit dem ganzen Space-Thema, dem ganzen Weltraum und dem Schießen von Planet zu Planet ist da ja echt auch so eine Wundertüte an Ideen möglich, ne?
Ja, auf alle Fälle. Also es war auf alle Fälle sehr vollgepackt. Dieses Hauptthema Galaxy war ja auf alle Fälle mit dabei und dann halt auch noch alles mögliche andere mit, wie halt Yoshi, der das erste Mal im Film auftritt, aber ja schon vorher in den Spielen immer mit dabei ist. Genau.
Geschichte ist ja erstmal relativ klassisch, ne? Prinzessin wird entführt, allerdings dieses Mal halt nicht von Bowser, sondern von Bowser Jr.
Ja. In dem Film geht es ja darum, dass Rosalina entführt wird und dann so ein bisschen befreit wird. Ich versuche halt nicht zu spoilern, deswegen.
Ach, das ist nicht so wild. Im Trailer hat man ja schon gesehen, dass das Bowser Jr. auf jeden Fall derjenige der ist, der auftritt und seinen Vater befreien will.
Ja, auch wieder witzige Jokes im Film drin mit dem immer noch, am Anfang immer noch kleinen Bowser, der in seinem kleinen Schloss lebt und öfters mal Wutanfälle hat. Mario immer noch nicht so ganz mag.
Aber an seinem Temperament arbeitet.
Aber an seinem Temperament arbeitet. Und insgesamt kommen im Film auch viele neue Power-Ups dazu. Ich fand so, dass die Power-Ups so mit der Geschichte gehen. Also zuerst war halt so der Pilz und so. Und später gibt es dann das Bohrer-Power-Up, wodurch man dann durch den Boden gehen kann und so. Es war so ein bisschen zeitlich, fand ich.
Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, insgesamt so ein bisschen klassischer ans Thema auch Jump and Run angelehnt dieses Mal, ne? sowohl was die Power-Ups anbetrifft, die du gesagt hast, als auch, ja, dass halt immer wieder wirklich so Levelstrukturen wirklich sind im Spiel, im Film. Ne? Man möchte schon fast sagen, dass es ein Spiel ist, aber es ist ein Film.
Ja, ich fand auch, dass, also als ihr das jetzt mal gesagt habt mit den Power-Ups, habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, dass es jetzt wirklich so aufgebaut war, wie jetzt so im Spiel und diese ganzen Anlehnungen an das Spiel, auch an Galaxy, wo ja auch super viele Power-Ups also rausgekommen sind, die ja dann in den anderen Spielen gar nicht da war, wie die Wolke oder so, die dann auch in den im Film rein integriert war. Also man hat wirklich gemerkt, die haben sich da Galaxy genommen und dann Film rausgemacht. Genau, und auch dieses levelartige da am Anfang, ja, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber auf alle Fälle gibt es eine Sequenz, wo die ja verschiedene Toads irgendwie retten müssen und da halt auch diese Levelstruktur halt haben, wo die es dann auch 2D machen oder bei einer Kampfszene, wo da auch dieses Retro wieder hervorkommt. Also da haben sie wirklich auch mit das Spiel sehr dolle auch auf alle Fälle rein integriert.
Mhm. Ja, genau.
Es wurden so gesehen auch noch, was jetzt nicht so cool war, auch andere Spiele, also andere Charaktere aus anderen Spielen, nicht jetzt andere Mario-Spiele, sondern komplett andere Spiele, reininterpretiert, was so ein bisschen random war, dass plötzlich da ein paar Leute waren, die halt eigentlich nicht so richtig in die Szene reinpassten, aber irgendwie dann schon cool war. Oder auch, dass Nintendo da ein paar Leute, ein paar Charaktere reingepackt haben, die es nur vielleicht in einem Spiel oder zwei Spiele mal gab oder auch Power-Ups, wie zum Beispiel, dass da Yoshi zu einem Ball kugelrund halt wird, das kam auch nur in einem Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß.
Ich glaube, Super Mario Brothers, da wo diese Mini-Yoshis waren, die so aufblasen können,
Dort kam das her.
Ja, also ganz klar, da ist jetzt schon eine Menge, was du gesagt hast. Auf der einen Seite, wir werden auf jeden Fall irgendwann jetzt wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst, Winter irgendwie ein Star Fox Spiel bekommen, glaube ich. Ja. Danach sieht es so ein bisschen aus, als wollte man Star Fox wieder so ein bisschen zurück in die ins Bewusstsein bringen. Der kommt schon im Trailer vor, tatsächlich. Genau, und es gibt Bilder davon. Deswegen können wir das an dieser Stelle tatsächlich spoilern. Was er für eine Rolle spielt, wollen wir natürlich nicht verraten, aber er ist schon sehr prominent im Film vertreten und wird auch sehr schick in Szene gesetzt. Also es sieht alles irgendwie doch durchaus so ein bisschen nach Marketing aus. Wie der ganze Film ja sowieso ein, ja, fast schon ein Nintendo-Movie ist, jetzt als noch mehr irgendwie als der erste Teil jetzt irgendwie, weil ja auch verschiedene andere Figuren, wie du schon gesagt hast, halt eben darin vorkommen. Und das wirkt tatsächlich so ein bisschen random, ganz klar, dass man jetzt irgendwie von einem Ort zum anderen kommt und dann halt immer wieder mit allen möglichen Dingen da beballert wird, mehr oder weniger. Und es ist natürlich irgendwie von der Struktur, von der Erzählung her auch alles so ein bisschen sehr zurechtgebogen, ne?
Ja, also, weil ich fand auch, der erste war halt einfach diese Geschichte, wie Mario in diese Welt gekommen ist. Und der zweite war jetzt einfach, haben sie sich halt ein Franchise genommen. Und ja, auch in dem Sinne auch zwei, weil Super Mario Odyssey kommt ja auch in dem Sinne mit drin vor. Da fand ich dann halt auch, das hätten sie auch rauslassen können. Das war halt einfach nur so, welches nehmen wir jetzt am besten noch dazu, wo wir erklären können, wie Yoshi da hingekommen ist. Das fand ich dann ein bisschen seltsam, auch wenn dieses Wüstending eigentlich schon ganz cool war. Aber ja, hätte nicht sein müssen, finde ich. Und genau mit diesen Charakteren, man hat ja schon super viele Charaktere in diesem Mario-Universum, weshalb ich das dann auch nicht so nötig fand, jetzt so Star Fox oder diesen Roboter. Ich meine, das war natürlich so eine Annäherung so an das Spielzeug, das fand ich dann doch eigentlich ganz cool. Aber so die jüngere Generation kennt ihn jetzt vielleicht nicht. Genau, also da fand ich dann, hätte man bestimmt irgendeinen anderen Charakter nehmen können, der da eine größere Rolle spielt anstatt Star Fox. Aber wie Papa schon gesagt hat, damit wollten sie wahrscheinlich das Spiel einfach Marketing. Weil das hatte ich nämlich auch gesehen, dass da jetzt ein neues Spiel rauskommen soll. Aber wie gesagt, dass da jetzt einfach, und dann wurde ja auch einfach diese Begründung, wie er da überhaupt hingekommen ist, da wollten sie dann auch einfach so ein bisschen wie so ein Abklatsch machen. Also ja, fand ich
es
komisch.
Es ist schon alles ein bisschen sehr zurechtgebogen. Wie gesagt, ne, dafür, dass es irgendwie eine riesige Galaxie ist, in der wir uns hier bewegen, sind die Wege dann doch sehr klein. Und man läuft sich dann doch zufälligerweise über den Weg. Es wird natürlich ganz klassisch hier halt eben die Handlung anhand von zwei Handlungssträngen erzählt. Auf der einen Seite Mario und Luigi, auf der anderen Seite halt Peach. und Toad, ne, die halt eben unterwegs sind und die beiden Erzählungen werden parallel erzählt und führen sich dann nachher zusammen. Wie gesagt, storytechnisch so ein bisschen hingebogen, aber man wird gut unterhalten. Es ist einfach reichlich, was einem irgendwie auf die Leinwand geworfen wird, manchmal vielleicht ein bisschen viel.
Was ich auch jetzt nochmal zu den Charakteren aus anderen Filmen, die halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurden, fand, dadurch, dass halt, was klar war, auch vor dem Film das Poster dazu veröffentlicht wurde, hat man auch darauf den Frosch, ist das ein Frosch?
Das ist ein Power-Up.
Ist ja auch ein Power-Up,
nein,
genau. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, achso, dieser Patenfrosch quasi, keine Ahnung, ja.
Genau. Diesen Frosch drauf gesehen und da war dann schon so ein bisschen die Aufregung groß, weil er halt nur in einem Spiel drin vorkam und das schon sehr lange her ist. Und dann auch diese pinke, wie heißt die nochmal?
Pinky Yoshi, da wusste ich auch gar nicht, dass die böse ist.
Ich weiß auch nicht, wie die heißt.
Diese Yoshi-artiges pinkes Wesen kam ja dann auch drin vor und eigentlich war die immer in den Spielen sehr nett, aber in dem Film war sie dann so ein bisschen böse, wütend, gab es dann auch ein paar Kampfszenen und ja.
Ja, also alles in allem so zusammengefasst, ist natürlich irgendwo einfach was man auf einer großen Leinwand guckt, mit einer fetten Anlage, am besten noch irgendwie in 3D im IMAX-Kino oder so. Und dann ist das Ganze eher Erlebnis als jetzt wirklich Film. Ne? Irgendwie doch sehr viel drin in jedem Fall. Also das große Highlight auf jeden Fall Yoshi, oder?
Ja. Also ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie ihn jetzt in dem Film reingebracht haben. Auch wenn ich erst dachte, so ja, vielleicht wäre vorher sogar doch besser gewesen, weil das war jetzt halt einfach so, er musste jetzt mit dabei sein, deswegen haben sie es da einfach ganz kurz gemacht. Aber ich glaube, wenn sie es im ersten reingemacht hätten, dann hätte es bestimmt auch irgendwas Großes gebraucht, dass das irgendwie Sinn macht. Natürlich dann auch mit den Babys, was dann ja auch irgendwie passend war, weil es ja auch das Spiel gab mit Yoshi, wo der so mit Mario-Babys, aber das habe ich auch nicht gespielt. Genau, also Yoshi war auf alle Fälle ein Highlight und wahrscheinlich auch Rosalia und die Sterne, weil da hatte man ja auch schon im letzten Teil einen kurzen Vorgeschmack mit dem einen Verrückten.
Ja, sowieso, die Frauencharaktere natürlich hier auch wieder sehr wichtig.
Ich fand tatsächlich Yoshi jetzt nicht so ein dolles Highlight, weil man im ersten Teil ja schon sehr viele Yoshis gesehen hat. Ich fand eher so die neuen Charaktere und die Power-Ups und dass halt Bowser Jr. rein interpretiert wurde aus 3D World Bowser's Fury, glaube ich, heißt das, dass er halt einen Pinsel hat. Das fand ich sehr cool.
Mm-hmm.
Dass er sich dann so in Waffen der Pinsel verwandelt.
Ja, sowieso in der Familie steht hier ganz klar im Mittelpunkt, wird hier beschworen halt irgendwo, sowohl auf Bowsers Seite als auch was die Brüder anbetrifft und natürlich auch andere Charaktere, da wollen wir jetzt nicht spoilern. Alles in allem auf jeden Fall auch ein Familienfilm, sehr actionreich, sehr viele Kämpfe, weniger witzig auf jeden Fall als der erste Teil. Wir haben weniger gelacht, es wurde auch weniger gelacht im Kino. Da hätte dort durchaus noch ein bisschen was vertragen, in jedem Fall, aber ja, es war gestern auch schon wieder voll und es wird sicherlich auch die nächsten Wochen noch voll werden. Ich glaube, dass der Mario Galaxy Film da definitiv einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Film des Jahres auf jeden Fall dann auch werden wird. Noch irgendwas zu erwähnen?
Also, all in all ist es ein schöner, bisschen lustiger, cooler Film, auch insgesamt halt cool, weil man halt nicht, obwohl man halt schon erwartet, dass da noch ein Teil kommt, ist auch cool in 3D anzugucken, auch mit den ganzen Inseln im Universum, mit den ganzen Planeten im Universum, weil man dann so das Universum sieht und dann plötzlich so die Planeten rausstechen durch 3D. Ist auch sehr cool.
Ja.
Genau, ich habe es nicht in 3D geguckt, aber ich würde es auch auf alle Fälle empfehlen für klein und groß. Wir hatten eine Familie, die hatte auch wirklich ein kleineres Kind mit da. Auch wenn ich denke, die kann das gar nicht so doll nachvollziehen. Genau. Und ja, diese ganzen, auch allgemein storymäßig, was da auch nochmal so neu erzählt wurde über die Charaktere, fand ich auch sehr interessant, weil man ja vorher immer nur so diese Vermutungen, wer jetzt mit wem verwandt ist, wie jetzt wer gekommen ist, das fand ich auf alle Fälle cool, dass sie es jetzt mit dem Film auch nochmal vielleicht ein bisschen aufgeklärt haben, woher die verschiedenen Charaktere kommen und warum die so aussehen und so. Also da, das fand ich auch echt sehr toll.
Also die Kinder waren abgeholt, ihr habt es schon gehört. Ich fand's okay. Und ja, es wird wohl unausweichlich dann auch der dritte Teil sicherlich bald kommen. Mal gucken, ob es wieder 3 Jahre dauert. Das hat ja jetzt dann doch irgendwie eine Weile gedauert in jedem Fall. Aber es geht da bestimmt noch weiter. Zwischenzeitlich kommt dann ja auch noch der Zelda-Film. Wir sind gespannt, was da weiterhin kommt. Shigeru Miyamoto hat weiterhin seine Finger drauf und ist als Produzent mit dabei. Also von unserer Seite war's das. Jetzt machen wir die Diskussion auf, weil die anderen natürlich auch noch was sagen wollen. Ne? Ian sagt auch noch was, letzte Worte.
Und wenn ihr den Film guckt, sitzen bleiben.
Genau. Das ist natürlich immer eine gute Empfehlung für den Schluss. Jo, alles klar, danke von uns, bis dann, tschüss.
Ja, tschüss Lars. Hallo zurück im Studio. Genau, wir haben auch noch ein paar Worte zu sagen. Das, aber wir machen, glaube ich, nur noch großartige Fazit ein bisschen, so grob.
Ich wollte jetzt eine halbe Stunde sprechen.
Warte, dein Mikrofon geht aus.
Ich habe auch ein Referat vorbereitet.
Gut, dass ich hier einfach sitze und abdrehen kann.
Die Nein. Tagesschau kommt.
Nein. Okay, wie fandst du es?
Ja, also genau, Ian, du hast richtig gesagt, wollte ich auch sagen. Also sitzen bleiben, kommen noch ein paar kleine Überraschungen am Schluss. Und ich fand den eigentlich ganz niedlich und unterhaltsam. Also gut, mir ein Flöch ja öfter mal so. Und für mich war ein Highlight Yoshi und die Gute-Nacht-Geschichte von Bowser. Das hat, fand ich, sehr, sehr knuffig und niedlich. Und mich hat der Film abgeholt. Ich fand es eine kurzweilige, knuffige Zeit. Aber ja, für Groß und Klein schon richtig nett anzusehen. Das war Aki.
Ja, dem habe ich nur wenig hinzuzufügen. Also ihr habt es ja gehört, die Kids von Lars, die waren wirklich abgeholt von dem Film und richtig investiert.
So na, semi.
Und es ist, na, und auch ein ähnliches Erlebnis war bei mir im Kino, im Kinosaal. Ne? Die Kids, die haben sich gefreut, die haben gelacht. Ne? So, also es ist ein Kinderfilm. So jeder, der so erwachsen war und mit Nintendo vielleicht nicht ganz so viel umgehen konnte wie ich, der war recht angetan, als dann schließlich der Abspann kam. Aber ansonsten ist ein guter Kinderfilm. Voll frei.
Nun, also ich fand auch, dass er, also ich, er ist weder schlecht noch richtig gut. Also er ist eben für Kinder, wie schon gesagt, sehr unterhaltsam, denke ich. Es ist sehr, sehr viel Action in sehr kurzer Zeit. Also es macht durchaus Spaß. Es ist jetzt kein perfekter Film, kann man aber genießen. Also für mich war ein Highlight das mit Fox McCloud. Ich habe keinen Trailer gesehen und für mich war das dann auf einmal so, oh krass, ja, also war mega cool eigentlich. Und der, finde ich auch, der stiehlt die Szenen so ein bisschen, wenn er dabei ist. Ja, vor allem, wenn man eben die Figur sehr mag. Und ja, also seichte Unterhaltung, unterhaltsam, aber es bleibt jetzt wirklich nicht viel davon im Gedächtnis. Aber ja, es ist klassischer, mittelmäßiger, aber unterhaltsamer Kinderfilm. Ja.
So, gehen wir hier einmal die Reihe nach und es wird immer schlechter, wer den Film findet, so ungefähr. Ja, ich fand es schon ziemlich wack teilweise. Ich hatte mit dem ersten Film noch meinen Spaß. Das hier war kurz vor der Clipshow, die sich Minions nennt als Film. Und ja, also ja, Fox McCloud Auftritt, ich wusste, dass er kommt, ich fand ihn aber cool, die Anime, da gab es eine Anime-Sequenz, die ist ganz cool. Ansonsten, ja, ich bin so, auch Kinder haben bessere Filme verdient, finde ich, als das. Ich war leider überhaupt nicht abgeholt. Das Beste am Film ist, wenn Yoshi eingeführt wird und gezeigt wird, was er da gemacht hat nach der Post-Credit-Scene vom ersten Film, wo man ihn ja im Ei sieht, denn da läuft er einmal durch New York und es läuft ein wundervolles Instrumental und deswegen habe ich das auch als Musik mitgebracht, denn da läuft von Notorious B.I.G. Hypnotize, einer der Meinung nach besten Songs, die es gibt. Viel Spaß damit. Wenn ihr Mario gucken wollt, ach so, dann sagen wir euch das natürlich auch noch in, glaube ich, jedem Kino, was mehr als 5 Säle hat oder sowas, denn ihr werdet ihn finden, er läuft, glaube ich, teilweise 20 Mal am Tag. Ja, wenn ihr Bock habt, geht hin, ansonsten genießen wir jetzt.
Du kannst Biggie. Dem nicht entkommen.
Haben nur die Seher gewusst, dass einmal eine Zeit kommen würde, so wie diese. Dass Fenrir der Wolf kommt und die Sonne verschlingt. Und dass der Winter kommt und die Erde mit Schnee bedeckt. Sie wussten, es wird das Zeitalter der Axt und des Schwertes. Ruß würde vom Himmel fallen und Regen, der die Blätter vom Busch treibt. Und vor allem schwarzer Kohl wird sich breit machen in diesem, unserem Land.
Ja, schwarzer Kohl. Schauen wir mal, ob wir das hier noch irgendwo finden. Jetzt sind wir erstmal wieder bei den
Filmstarts der Woche.
Und wir haben den vermutlich, Jasmin hat ihn als für sich den Filmstart der Woche bezeichnet.
Ja, es ist passend, dass wir mit einem Banger reingegangen sind, weil der Film ist auch einer.
Danke, das nehme ich auf. Genau, und bevor wir uns hier komplett ins Drama stürzen, begrüße ich noch einmal den Robert in der Internetleitung. Hallo Robert.
Hallo.
Wundervoll, das hat funktioniert. Genau, im Studio sind jetzt fast nur noch Leute, die den Film gesehen haben. Ich glaube, das ist auch der Film, den diese Woche die meisten Leute gesehen haben, mit 5. Ja, der neue Christopher Borkley-Film, der vor, ich weiß gar nicht, 3 Jahren, 4 Jahren, war das mit Sick of Myself um die Ecke kam, über eine junge Influencerin, die ganz viel Aufmerksamkeit wollte und deswegen Medikamente genommen hat, um krank zu werden. Vor 2 Jahren gab es dann Dream Scenario mit Nicolas Cage als Professor, von dem auf einmal alle angefangen haben zu träumen auf der ganzen Welt. Und jetzt haben wir das Drama mit Robert Pattinson und Zendaya. Und um was es da geht, schauen wir mal, wie viel wir euch verraten. Jasmin hat gemeint, sie hat eine wundervolle Einführung, deswegen bitteschön.
Ja, es ist tatsächlich ein Film, der Twists hat und eine Komödie, bei der es sehr viel des Humors aus Überraschung und Wendung gezogen wird. Deswegen wollen wir versuchen, euch möglichst wenige der Pointen schon zuvor wegzunehmen, aber dennoch versuchen, eben den Film zu rahmen. Und es geht um ein Paar, die kurz vor der Hochzeit stehen, Charlie und Emma. Und wir fangen mit dem Meet Cute an, wo sie sich kennenlernen und es klappt beim ersten Mal nicht so gut und dann gibt's ihm eine zweite Chance im Grunde, den ersten Eindruck zu machen und da wird das Thema von so zweiten Chancen und was, wenn man was versaut hat und wie verzeiht man aufgemacht, dass sich auch durch den Film auf eine Art ziehen wird und wir erleben dann halt, wie sie auch durch skurrile Situationen mittlerweile kurz vor ihrer Hochzeit stehen. Charlie arbeitet an der großen Rede, wo er seine Liebe zu Emma erklären soll und der Film ist am Anfang schon sehr lustig, die ganze, also wirklich gute Gags, die teilweise schon über die Grenzen der romantischen Komödie hinausgehen, aber auch noch nah genug am Genre sind und dann gibt es eine schicksalhafte Weinprobe vor der Hochzeit, wo alle betrunken sind und anfangen, Dinge zu erzählen, die sie vielleicht besser oder lieber nicht erzählt hätten und dann ist der Film für einen Moment schlagartig gar nicht mehr so lustig, bis er wieder umschlägt und dann sehr, sehr lustig wird und der halt ausnotet, wie sehr man schwarze Komödie halt machen kann und wie sehr A-List-Hollywood-Schauspielende bereit sind, sich absolut halt als erbärmliche Figuren zu zeigen. Und daran hängt der Film. Das Drama. Ich würde noch vorweggehen, weil ich jetzt hier schwarze Komödie und Überraschung all das gesagt haben. Weder sexualisierte Gewalt noch Rassismus sind der Aufhänger der Gags, aber ansonsten passiert da sehr, sehr viel, was außerhalb des guten Geschmacks einzuordnen ist. Und das hat mir gefallen. Es war einfach wirklich sehr konsequent in diesem Genre. Guter Humor gemacht, gute Dialoge, gutes Schauspiel. Wie hat's euch gefallen?
Also ich bin ja ein Sneakgänger und ich hatte das Drama gefühlt 50 Mal als Trailer und dachte, süß. Und dann nach dem Super Mario-Film meinte dann Florian, ja, der war richtig cool. Und ich so, von wem ist denn der? Ja, von dem und den, von Sick of Myself und Dream Scenario. Und da dachte ich, oh ja, die waren spitze. Na, dann gucke ich mir den jetzt mal noch schnell an. Und danke, Florian, an der Stelle. Super Film. Und mehr will ich auch nicht sagen. Also ich finde, go see. Schaut den euch an, euch bleibt das Popcorn im Halse stecken und auch die Leute, die mit mir im Kino saßen, hatte ich auch das Gefühl, ihr habt was ganz anderes erwartet, oder? Also das war so das Feeling im Raum. Viel Spaß!
Genau, also inhaltlich ist alles gesagt und mehr dürfen wir auch, glaube ich, nicht sagen. Das Skript ist fantastisch. Ich würde auch den Schnitt gerne noch hervorheben. Oh ja. Der war wirklich super cool und hat einfach auch zu dieser Atmosphäre von diesem Film fantastisch gepasst. Und auch natürlich der Cast. Also Robert Pattinson und Zendaya haben sehr viel Chemie miteinander und es funktioniert einfach sehr gut. Also genau, geht hin.
Ja. Robert?
Ja. Ich finde, also Komödie fand ich jetzt ich sehr interessant. Also ich würde mal keine Komödie gesehen, aber ja, mir hat es eher mehrfach den Magen rumgedreht und ich bin voller Gefühle aus dem Film rausgekommen. Und der Film hat irgendwelche Gehirnsachen angesprochen bei mir, die ich nicht kannte. Und ja, und es hat einfach viel gemacht. Und ich finde, das ist, was ich von einem Film gerne haben will, dass einfach irgendwie Sachen aktiviert werden, die man nicht kennt. Und dass man vielleicht auch über sich und andere nachdenkt. Und hier geht es ja auch viel um Vorurteile und so Sachen, die man über ihn weiß. Oder wenn man nicht komplett alles weiß über eine Person, wenn man nur Anteile einer Geschichte kennt und nicht alles. Ne, das sind ja alles so Sachen. Und sich damit auseinanderzusetzen und mit Menschen auseinanderzusetzen. Und nicht nur von einem kleinen Peak, Eisberg, nur wenn man die Informationen hat, gleich auf mehr Sachen schließen und so. Und hier wird, Thema ist auch bei den Filmen, dass manchmal könnte man vielleicht auch direkter kommunizieren oder nachfragen oder so, aber ich meine, die Charaktere sind halt gefangen in ihren Sachen, die da sind, deswegen wirkt das alles, funktioniert das alles, aber ich war auch vollkommen weggeflasht von dem Film und ich muss immer noch hervorheben, dass der Trailer einwandfrei war, weil er hat wirklich mal nicht dieses Kernthema oder so Sachen hervorgekehrt, aber der Trailer war schon mit der Musik, die immer ausschreitender wird oder so und wo man sieht, der Trailer läuft in ein Drama hinein, was der Film natürlich auch macht, fand ich mal auch eine fantastische Werbung für den Film. Und ja, mich freut es natürlich auch, dass der auch sehr breit scheinbar läuft. Eben auch, ich habe einen UCI gesehen, da hätte ich nicht mal vermutet, dass er dort startet. Und das finde ich gut. Weil ich hoffe, die guten Schauspieler, dass sie sich darauf verlassen, dass die ziehen.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ein Trend, dass eben so. Es gibt wieder Mid-Level-Filme, also Star Vehicle, die einfach von Schauspielenden getragen werden, die irgendein cooles Thema haben und da machen sie einen Film drüber und weil diese Stars dabei sind, wird dieser Film gesehen, also abseits von Franchises und das ist eine Entwicklung, die ich absolut befürworten möchte.
Ja, ich habe auch den Eindruck, also ich war auch überrascht, ich weiß nicht, wie voll es bei euch gestern 23 Uhr war.
Voller als The Bride um 20 Uhr.
Okay. Ich war am Donnerstag 18.15 Uhr in der OMU-Fassung und war auch überrascht, wie voll es war tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, hier hat das funktioniert, was das Marketing von Die My Love versucht hat. Weil die haben ja auch versucht, über Jennifer Lawrence und Robin Pattinson Leute anzusprechen. Und da ist es, glaube ich, auch nicht so gut gelungen, wenn man so mitbekommen hat, wie der gelaufen ist. Und
da
hier
hatte ich nicht so viele Trailer.
Das kann natürlich auch sein. Hier habe ich aber das Gefühl, funktioniert es sehr gut, dass man eben mit Zendaya und Robert Pattinson sehr bekannte Gesichter hat, die man aus anderen Sachen kennt und dann, dass die Leute vielleicht einfach reingehen, obwohl der Trailer halt auch nicht so viel zeigt oder eben halt auch vielleicht Leute unter falschen Vorwänden reinlockt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute auch reingehen und was anderes erwarten. Ich habe den Eindruck, dass in den genügend Kreisen aber auch der Name Christopher Borgli und dieser Trailer und dass das halt von A24 kommt, einfach ausreicht, damit Leute wissen, ich glaube nicht, dass der Trailer alles zeigt, weil ich bin auch rein und dachte so, nach dem Trailer gesehen hatte, so, okay, schauen wir mal, wo du hingehst, weil ich weiß, dass es nicht dieses einfache Rom-Com-Ding bleibt. Ich weiß, da wird es irgendeinen Aufhänger geben, der das alles irgendwie noch verdreht, verzwickt und vermutlich verstörender macht. Ich muss auch zugeben, dass ich nicht so viel gelacht habe oder sowas, aber das liegt auch daran, dass der Humor einfach nicht ganz so mein Ding ist. Ich fand es aber trotzdem gut. Und ich bin auch immer wieder beeindruckt davon, wie gerne oder wie viel Spaß anscheinend Robert Pattinson hat, sich selbst einfach komplett zu erniedrigen in seinen Rollen. Weil da das jetzt schon öfter gemacht hat und es auch perfekt passt. Es gibt auch dieses wundervolle Meme mit ihm in der Küche. Und ich glaube, diesen Gesichtsausdruck hat er sehr gechannelt und diese komplette Energy für diesen Film. Weil er
macht so viel im Gesicht.
Ja, es ist wundervoll.
Ich liebe die Stelle, wo er einfach nur lächeln soll.
Ja,
das ist auch sehr gut.
Ich war Donnerstag 17 Uhr im Kino, das heißt im UCI, da ist es immer sehr leer. Das ist auch der Schuld, dass er draußen ist. Also ich war mit noch zwei Mädels im Kino, aber ich habe auch gemerkt, an welchen Stellen da gelacht wurde oder reagiert wurde. Ja, und die Stelle war da sehr groß mit dem Lächeln.
Ja, genau. Aber Flo, was hat dich am Humor denn verloren? Oder warum
also
war's nicht
ich hab zu sehr weggecringed, also weil es auf einem Fremdschaden-Level einfach auch oftmals ist, was für mich halt nur sehr schwer funktioniert, beziehungsweise das einfach nicht immer. Ich saß dann da und war so, mir zieht sich alles zusammen, ich finde das gerade unfassbar unangenehm, weil ich selber keinen Bock auf die Situation hätte und deswegen kann ich dann auch nicht drüber lachen. So, ja. Ich weiß, dass es für andere genau anders ist, die können dann genau deswegen drüber lachen, deswegen fair, im Kino wurde auch viel gelacht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lache dann an anderen Stellen, aber das ist auch okay. Ja. aber ja, ich fand es trotzdem was da alles an Situationen aufgemacht wird, wo man davor sitzt und sich oft da denkt so, warum tut ihr euch das alles an?
Ja.
Aber ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich würde tatsächlich ein bisschen mit Lars übereinstimmen, der auch gestern mit war und der auch meinte, dass es an manchen Stellen, dass es ihm ein bisschen zu vordergründig war. Und ich finde auch, dass es an irgendwo Punkte gibt, wo, glaube ich, der Film ein bisschen was liegen lässt, wo noch mehr gegangen wäre. Aber ich fand das jetzt auch nicht ultra dramatisch oder sowas. Ich finde es trotzdem einfach ein ziemlich guter Film. Ja. Und würde den empfehlen, auf jeden Fall.
Ich finde, es ist halt, also bestimmt hätte man auch Themen noch anders und ernsthafter behandeln können. Aber ich glaube, das ist nicht was, also ich schätze an dem Film, dass er sortenrein auf Überraschung und Pointen setzt und nicht halt jetzt noch eine Einblendung macht mit, ja, aber das hat ja auch diese und diese Auswirkungen, bitte lass einen Charakter das sagen. Das hätte ich nicht, also ich glaube, es hätte den Film abgeschwächt, wenn man Momentum verliert durch Erklärung.
Ja, da können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden, wenn die Mikrofons aus sind, was ich vielleicht auch eher meinte. Ich bin auch gespannt, das wird auch jetzt hier nicht on-air diskutiert, was gewisse Gags angeht, wie gut die in der Übersetzung funktioniert haben tatsächlich.
Mhm. Oh ja.
Da gibt es nämlich auch welche, wo ich es fragwürdig fand, wie gut die funktionieren können. Aber ja, ich würde sagen, das empfehlen wir, geht da rein. Ich habe Aki anscheinend gestern ja schon überzeugt, ja, und es hat sich gelohnt.
Weil ich das nicht mitbekommen habe, dass das der Film von dem ist.
Ja.
Und das ist jetzt auch mein Hinweis an euch, wenn ihr sagt, oh, heute kein Kino, dann schaut mal, ob ihr Sick of Myself oder Dream Scenario irgendwo findet und zieht die euch rein. Die sind nämlich auch super.
Ich hatte von dem bisher nichts gesehen und war halt einfach angetan, weil A24 macht eine hier finstere romantische Komödie, da bin ich doch mal interessiert. Und dann wurde ich nicht enttäuscht, sondern eher nochmal positiv gestimmt.
Genau, und das war dann unsere Empfehlung hierzu, wenn ihr jetzt auch Lust habt, das Drama nochmal auf Anfang, wie der deutsche Untertitel ist, zu schauen. Das ist wirklich wild. Aber ja, dann könnt ihr das tun und ich würde sagen, wir empfehlen das einstimmig, weil auch wenn Lars am wenigsten begeistert von uns war, habe ich den Eindruck, war er ist trotzdem einen guten Film, den es sich lohnt zu sehen.
Genau.
Genau, das war dann der inoffizielle Filmstart der Woche. And now for something completely different. Wir gehen jetzt dieser Liste nach Frankreich, denn es gibt einen neuen Film von Julia Ducournau, die Frau, die schon Raw und Titan gemacht hat. Titan damals auf der Filmkunstmesse gesehen, Nacht um 12, das war auch eine wundervolle Erfahrung. Raw fehlt mir immer noch, deswegen letztes Jahr bei der Filmkunstmesse zu Alpha gegangen, weil ich Bock hatte. Und durchaus mit einem guten, also mit einem in Anführungsstrichen guten Gefühl aus dem Kino raus. Im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich habe einen guten Film gesehen. Es geht um Alpha, ein 13-jähriges Mädchen, glaube ich.
Ja, 13.
Die sich auf irgendeiner Hausparty mit einer komplett ranzigen Nadel ein Tattoo stechen lässt. Und die dann nach Hause kommt und überraschenderweise ihre Mutter das jetzt nicht ganz so toll findet, dass sie da mit so einem komischen, kaputten Tattoo nach Hause kommt. Und gleichzeitig kommt dann auch kurz danach noch ihr Onkel irgendwie wieder zu ihrer Mutter und braucht Hilfe, denn der hat irgendwelche Probleme, der ist krank, dem geht's nicht gut, man weiß nicht so richtig, was Phase ist.
Man weiß von der ersten Szene an, dass es ein Junkie ist, man
ach so, sieht ihn ja. Ja, aber sie weiß das nicht, Entschuldige. dass der halt da wiederkommt und irgendwie seine Drogenprobleme hat und irgendwie rückfällig ist. Und das alles spielt in der Welt. Ich weiß nicht, konntet ihr einordnen, wann es spielen soll? Weil da habe ich jetzt unterschiedlich gelesen. Ich habe das Gefühl, es ist bewusst ominös gehalten.
Es gibt so einen Kalender an der Wand und dann sieht man irgendwie 90er.
Genau, 90er während der AIDS-Krise.
Okay, ja, ich hatte das da damit nicht mitgesehen.
Es gibt aber auch zwei Zeitebenen.
Das kommt noch dazu.
Wo man nicht ganz genau weiß, wie weit die auseinander sind. Ich dachte so, also weil Alpha ist, glaube ich, so 6 oder sowas.
Am Anfang, ja. Also ja, es gibt so eine, einmal sie als Kind, einmal sie als Jugendliche, genau. Was eben so 5, 6 Jahre sind.
Genau. Kann man auch daran erkennen, dass die Mutter in der Vergangenheit Locken hat und in der Gegenwart glatte Haare.
Ja.
Und ich gehöre zu diesen Leuten, die erst nach einer Weile mitbekommen ist, dass es dieselbe Person, dieselbe Schauspielerin sein soll. Weil wenn Leute andere Frisuren haben oder so und dann ist das auch noch in einer anderen Farbe, da war ich dann komplett raus und habe erst dann irgendwann mitbekommen, dass es so ist. Ne? Aber ich habe ja auch bei Michael B. Jordan gedacht, der ist super geiler Schauspieler, aber wer ist der andere Zwilling bei sowas? Egal.
Ja.
Genau.
Ja,
ja, es sind halt Zeitebenen, die auch anders eingefärbt sind tatsächlich.
Ich ein bisschen fühle ich es, aber ja. Genau, und dann geht es eben um. Also du hast es schon gesagt, Jasmin, ich glaube, das ist die große Metapher, die drüber liegt. Da kann man natürlich dann auch fragen, oder gibt es auch Leute, die dann sagen, das ist sehr plakativ, weil es geht irgendwo um die AIDS-Krise. und was da Phase ist, denn es gibt eine Krankheit, die Leute versteinert in dieser Welt, in der Alpha spielt. Und das ist ein ganz großes Problem und ganz viel Drama. Ja, also wie ihr merkt, bei mir ist der Film ein bisschen her. Ich habe es nicht mehr ganz so frisch im Kopf. Okay, deswegen übergebe ich jetzt an die Leute, die ihn diese Woche gesehen haben.
Genau, also ich würd noch ein bisschen konkretisieren. Der Film spielt in einer fiktionalen Version unserer Welt. Also manche Dinge sind einfach anders, aber es gibt eine Krankheit, die sich ausbreitet wie AIDS und die aber Auswirkungen hat, die dann halt so ein bisschen fantastisch sind. Also wie du schon gesagt hast, die Leute versteinern und bluten und husten dann Staub, Steinstaub. Und es gibt halt auch noch andere Dinge, also wie sozusagen die der Wohnort aussieht. Es ist alles so ein schon, sie sprechen Französisch und Arabisch?
Arabisch? Ja.
Ja, genau. Arabisch, also es ist aber trotzdem jetzt nicht verortet in einer bestimmten Stadt. Genau. Und also für mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen weggenommen von dem Schrecken, also dem realen Schrecken, der da erzählt werden sollte, weil die Figuren fand ich wirklich sehr realistisch und auch die Beziehungen, die sie zueinander haben, aber diese visuellen fantastischen Features, die haben mich dann halt so ein bisschen rausgeholt. Ich finde, es ist trotzdem ein unheimlich ambitionierter Film, also der sieht gut aus, der ist gut gemacht, aber ich glaube, wie es auf einen wirkt, ist dann halt sehr persönlich. Wie war es bei dir, Jasmin?
Ja, auch bei mir wird die Machart in Erinnerung bleiben und auch das gute Schauspiel gerade der jungen Schauspielenden, also sowohl das Kind als auch die Jugendliche, die Alpha spielen, die machen da wirklich eine reife Leistung. Also es ist, die müssen einen Film tragen, das tun sie, das ist immer gut. Die speziell auch queerfeindlichen Dinge, die auch um AIDS herum passieren, sind da auch abgebildet. Also wenn man jetzt im Internet zum Beispiel drin ist, gibt es halt so Sachen, dass erstaunlich viele queere Jugendliche, gerade Transjugendliche, erlebt haben, dass ihre Klassenkameraden versuchen, sie zu ertränken. Dass es halt einfach ein Muster ist, dass man reingeben kann und plötzlich antworten hunderte, ja, ist mir auch passiert. Kommt hier in dem Film auch vor. Also diese Art von, weil man vermutet, sie ist infiziert, wird sie halt gewaltsam behandelt und Das fand ich sehr, sehr gut, aber natürlich auch extrem schmerzhaft eingefangen, diese Dynamiken von Gesellschaft. Es gibt da teilweise katastrophenfilmartige Szenen, die fand ich extrem eindrucksvoll. Insgesamt ist es halt ein so Sucht in der Familie-Drama, das eine Symbolsprache gefunden hat durch die Regie, durch das visuelle Design und auch die Spezialeffekte, die hier eindrucksvoll zum Einsatz kommen. Und ich glaube, es hängt halt wirklich davon ab, wie sehr man sich deswegen oder trotzdem darauf einlassen kann oder davon abprallt. Und das ist halt, wenn ein Film sehr sich für eine Einzigartigkeit entscheidet und für ein spezielles Design, da kann man auch Leute dran verlieren und manche würden sagen, das ist ein Style-over-Substance-Film, weil Style so zentral ist, aber ich habe den emotionalen Kern des Films auch gespürt und war deswegen dabei für die 2 Stunden Infektionskrankheiten und Druck, der aufgebaut wird.
Ja, es geht ja auch um so Themen wie Loslassen, ne? Also weil sozusagen, also will ich nicht direkt sagen, der Bruder will ja auf eine gewisse Weise gehen und er wird immer nicht gelassen und solche Sachen. Und es gibt auch viele Themen, die so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, die sind angekratzt, aber werden nicht tiefer behandelt. Aber scheinbar, das ist auch, will der Film manchmal so, Sachen unbeantwortet lassen. Und ja, das auf jeden Fall habe ich erst gedacht, als der Film anfing und die ganze Zeit erstmal so vor sich lief, dachte ich, ach, die Julia, die hat wohl mal jetzt einen ganz normalen Film gemacht.
Die Julia.
So nicht schrägen Sachen. Bis dann die Leute kamen, die zu Marmor werden, wo ich dann gemerkt habe, doch, genau. Weil das hätte mir dann tatsächlich gefehlt. Also, da ich ja die anderen 2 Filme kenne, dachte ich jetzt um irgendwas Schräges. Ich bin ja dann der auf das Schräge wartet. Ja. Ne? Aber bildtechnisch und das alles hat mich auch das total abgeholt. Das hat so richtig eingesaugt. Und dann ist es noch so ein Film, würde ich sagen, der wirkt vielleicht nochmal richtig gut, wenn man den nochmal guckt, beim zweiten Mal. Weil da beim ersten Mal muss man erstmal reinkommen, worum geht's, wo ist hier dies und das, was will hier ausgesagt werden, besonders da es ja ne, diese fiktive Sache geht, um das sozusagen, was AIDS eigentlich ist, aber wir hier in einer fiktiven Welt sind, die das ein bisschen anders darstellen will. Und das ist ja auch erstmal so, wenn man erstmal jemanden was so dahin schmeißt und sagt, jetzt guck mal und muss erstmal damit klarkommen.
Ja, ich finde es aber auch, also sie hat, wie die Julia sich den Ruf aufgebaut hat, dass du sagst, sie hat endlich mal einen normalen Film gemacht, wenn der Film literally damit beginnt, aus einer verschorften Wunde rauszuzoomen.
Ja.
Naja.
Also da hat er für mich ja tatsächlich auch schon direkt gekriegt, auch wieder so ein bisschen, weil ich das erstens eine geile Idee fand, eine geile Kamerafahrt und sie ja einfach da auch schon wieder klar macht, dass sie so ein extrem körperliches Kino auch macht, was ja hier auch wieder gerade mit, also mit Taha Ramin, der den Bruder spielt, finde ich auch immer wieder aufkommt und eine sehr zentrale Rolle einnimmt. So, und das finde ich schon sehr stark von ihr. Ich mag das auch an ihr, das, was sie da so in den Vordergrund rückt.
Ja, es gibt immer wieder Momente, wo so die Grenze innen und außen des Körpers überschritten wird und wenn man das nicht abkann, ist das, glaube ich, ein extrem ekliger Film und aber ich fand es einfach eindrucksvoll.
Der Bruder hat auch wahnsinnig gut gespielt, der Taha Ramin. Aber das bemerkt man dann gerade, wenn ich so, ich konnte den irgendwann überhaupt nicht mehr ab, aber auch Mitleid mit dem gleichzeitig und aber das war absolut krass.
Ich wollte nur noch erwähnen, dass das ja auch, wie ich finde, man merkt es auch, dass es eine persönliche Geschichte ist, also dass die Regisseurin da auch wirklich einen persönlichen Zugang zu hat, zu dem Thema und dass halt im Grunde diese Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Bruder, also eine sehr große Empathie für Suchterkrankte einfach zeigt, so darstellt in dem Film und das fand ich sehr gut, wie das gemacht war und da konnte man sich, fand ich, sehr gut hineinversetzen. Genau.
Ja. Hast du noch was, Jasmin?
Nee, ich denke, wer den Film, wer sich von dem Film angesprochen fühlt, wird jetzt wissen, dass man ihn sehen kann und durchaus spleeniges Suchtkino kann man sich mal gönnen.
Kann noch nachschieben, dass Lars, glaube ich, von uns allen am wenigsten begeistert war.
Ja.
Der meinte, er war bei Titan und Raw deutlich investierter und fand das hier ein bisschen zerfasert, gerade gegen Ende.
Ja, passiert.
Das kann man auch, das ist alles okay. Müsst ihr jetzt selber wissen. Ich würde sagen, wir hier würden den auf jeden Fall empfehlen und sagen, guckt es euch an.
Ja, sehenswert allemal.
Genau. Und bevor wir weitermachen, machen wir nochmal Musikpause. Du hast mir zwei
Sachen geschickt. Ja, komm, gib mir den Mercy Seat.
Jawohl, dann machen wir einmal den.
Ja, die Eine düstere Partysequenz wird da mit Nick Caves Mercy Seat untermalt. Einem Lied darüber, wie jemand im elektrischen Stuhl hingerichtet wird, um hier den Leuten, die nicht so fit im Englisch sind, die Nuance hier mitzugeben.
Dann wünsche ich damit in Anführungsstrichen viel Spaß.
Was ist denn mit dir los? Hä? Mortimer.
Ach, Ellen.
Du hast mir so schöne Rosen.
Ach, Ellen, ich wollte, ich könnte es dir erzählen. Du riechst so gut. Du musst jetzt gehen.
Aber Schatz, wir haben doch heute geheiratet.
Heim, ich gratuliere. Geh ins Bett und ruh dich aus. Wiedersehen.
Wovon?
Genau.
Filmstarts der Woche.
Genau, da sind wir wieder bei Filmriss, dem Kinomagazin. Hier bei Radio Blau. Und wir haben noch den einen oder anderen Filmstart in der Pipeline und machen direkt weiter, denn Olli, du hast auch noch was gesehen. Olli,
genau,
1.
Die Elenden, Les Miserables, die Geschichte von Jean Valjean, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Victor Hugo aus 1860, also der Roman ist aus 1860, nicht die Verfilmung. Die Verfilmung ist tatsächlich neu, von 2025, wobei der Untertitel, die Geschichte von Jean Valjean, tatsächlich sehr wichtig hier ist, weil es geht hier nicht um das gesamte Werk von Victor Hugo. Ne, das hatte etwas um die 1300 Seiten. Hier geht es um die um die Entstehungsgeschichte gewissermaßen, die Herkunftsgeschichte von Jean Valjean, den Protagonisten des Romanes oder einer der Protagonisten des Romanes. Also somit beinhaltet der Film die ersten 150 Seiten von Les Misérables. Und wir folgen hier Jean Valjean, wer hätte das gedacht, einem Ex-Häftling, der gerade aus dem Zuchthaus entlassen wurde, dort 19 Jahre seines Lebens verbracht hatte, weil er ein Brot geklaut hatte und aufgrund von diversen Fluchtversuchen dann auch noch länger absitzen musste. Und nun sehr schwierig hat, wieder in der Gesellschaft anzukommen, also sehr schwer, wieder in der Gesellschaft anzukommen und von den Menschen halt nur Vorurteile entgegengebracht bekommt und sich selber so eine feindselige Einstellung gegenüber der Gesellschaft dann entwickelt, bis er dann in einem Priester tatsächlich eine gutherzige Seele findet, die ihm aufnimmt, die ihm zu essen gibt und ihm sogar deckt, als Jean Valjean tatsächlich auch wieder straffällig wird und irgendwelche Bestecke klaut und dergleichen. Ne? Jetzt habe ich tatsächlich die ganze Geschichte schon gespoilert. Also der Hintergrund ist der Roman, wie gesagt, von Victor Hugo. Und der Victor Hugo hatte damals die gesellschaftliche Situation in Frankreich angeprangert, hat dann gesehen, wie die Menschen in Gefängnissen behandelt wurden, welche drakonischen Strafen es gab für die Menschen und wie schlimm, wie schlecht das herrschende System mit den Bürgern umgegangen ist und hat dann in diesem Zuge an seinem Roman gearbeitet über mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte in der Tat, ne? Und musste irgendwann ins Exil, wo er dann seinen Roman fertiggestellt hatte. Und als dieser dann veröffentlicht wurde, wurde er auch entsprechend angeprangert von der herrschenden Riege, herrschenden Gesellschaftsform, von den Königen und der Aristokratie und so weiter. Und lustigerweise hat Napoleon III. Von Victor Hugo angeboten, ihn tatsächlich wieder aus dem Exil zu holen, eingeladen, wieder zurück nach Frankreich zu kommen. Und Hugo hatte dann so geantwortet, ich komme gerne wieder nach Frankreich zurück, wenn denn auch die Freiheit wieder nach Frankreich zurückkehrt. Und der Film wiederum, der ist entstanden von dem Regisseur Eric Benard, der hier halt eben wirklich gezielt auf diese Geschichte von Jean Valjean eingehen wollte und die halt nicht das große Drama um Les Misérables verfilmen wollte. Man könnte jetzt meinen, dass sich dieser Film so ein bisschen eingliedert in so eine Art Trend, der jetzt gerade im französischen Kino durchläuft, wo man alte Werke halt nochmal neu verfilmt, wie Die drei Musketiere oder Der Graf von Monte Cristo, mitunter auch in mehrteiligen Fassungen. Aber das scheint hier tatsächlich nicht der Fall zu sein. Es ist wirklich ein in sich geschlossener, alleinstehender Film. Ob es davon mal noch eine Fortsetzung gibt, sei jetzt mal dahingestellt. Mein persönlicher Eindruck war, ich war sehr gepackt, ich konnte mit den Figuren tatsächlich was anfangen. Ich war dabei, am Anfang wirkte der Film für mich ein wenig steril, aber das hat sich dann relativ schnell wieder gegeben. Und ich war wirklich, wirklich gepackt von den Figuren und von der Handlung, die tatsächlich auch recht eingeschränkt ist. Also es geht hier um vier Charaktere, die gewissermaßen kammerspielartig miteinander agieren und interagieren. Und das war es dann auch schon zu Les Misérables.
Den könnt ihr euch angucken, wenn ihr Lust habt, ab dieser Woche. Danke, Olli.
Bitte.
Und dann, Jasmin, hast du gesagt, du hast noch was, was thematisch zu Alpha passt. Schlagen wir einen Bogen.
Absolut, ins spanische Kino jetzt. Romeria läuft dort von Carla Simón, die schon zwei Filme gemacht hat, die familiengeschichtlich bisschen autofiktional auch arbeiten und hier jetzt einen weiteren nachlegt. Es geht um Marina, die ist 18, ihre Eltern sind verstorben und sie möchte ein Stipendium für die Uni haben und dann stellen sie fest, ja, hier, der Vater ist gar nicht eingetragen in der Geburtsurkunde, der Und sie muss dann zu der Verwandtschaft der Entfremdeten, der Familie ihres verstorbenen Vaters reisen, um die dazu zu bringen, ja, eidesstattlich zu erklären, dass sie dazugehört, dass das tatsächlich der Vater ist. Und so reist sie dann nach Galizien, am Meer in Spanien und ist ja dann plötzlich in so einem Familiensystem drin, bei dem ihr Vater nicht in guter Erinnerung ist. Also der wird da verschwiegen. Plötzlich kriegt sie da irgendwelche Sachen erzählt, die gar nicht zu den zur zeitlichen Abfolge der Dinge, von denen sie weiß, passen. Sie hat das Tagebuch ihrer Mutter, mit dem sie das Ganze dann immer abgleicht. Und ja, es stellt sich dann eben heraus, dass sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater eben ja, drogenabhängig waren und AIDS hatten und daran dann auch ja, verstorben sind. Also das sind die Ursachen und das ist eben nichts, was die Familie da, wo die gut mit umgeht, um es mal so zu sagen. Und sie ist dann halt da in diesem Geflecht von gegenseitigen Vorwürfen und ja, diese Familie möchte ihr irgendwie auch was Gutes tun, aber verlangt dann eben auch gleichzeitig, dass sie so die Sachen über ihren Vater verleugnet. Und wir verfolgen Marina im Grunde, wie sie ja fast wie eine Ermittlerin dem nachspürt, was da so wirklich hinter den Erinnerungen steht und versucht, die Familie zu überreden, eben ja, sie als Teil der Familiengeschichte anzuerkennen. Und es geht entsprechend viel um ja, Erinnerungskultur, Familiengeschichte. Sie, Marina, macht das Ganze in den 2000er Jahren und filmt mit einem Camcorder Sachen. Und wir kriegen immer wieder intradiegetisch Bilder aus ihrem Camcorder zu sehen. Aber wir kriegen auch Erinnerungssequenzen zurück in die 80er, als ihre Eltern jung waren. Und wir kriegen später auch ja, fast Fantasiesequenzen mit ja, Musical-artigen Tanzszenen und all solchen Elementen von Vorstellung. Und es ist ein Film, der eben auch diskutiert, wie man sich an Leute erinnert und wie man sich auch an Dinge, die einem nicht an den Leuten gefallen haben, wie eben Drogenkonsum oder eine Freundin, die man nicht gut findet, erinnert, wie damit umgegangen wird und wie eben auch Familiengeschichte, Familienhierarchien konstruiert werden. Und ja, was eben letztlich es auch mit einem selber macht, so einer Geschichte nachzuspüren, weil Biografiearbeit und die Arbeit an, ja, dem Stammbaum ist halt auch immer eine Arbeit da am eigenen Verhältnis zur Erinnerung und zur Familie. Und das ist was dieser Film sehr herausstellt. Er hat dabei Überschneidung mit Alpha. Er fängt halt sehr viel mehr gegroundet an. Also anstatt aus der offenen Wunde rauszufahren, geht es hier los mit einer Einstellung, die einfach so ein Bild von einer Handkamera ist, die irgendwie so fast touristisch eine Brücke filmt. Aber ja, die eher überhöhten magischen Realismus Traumsequenzelemente kommen dann zum Ende des Films, wo eben die ja halt auf Grundlage der vielen Erkenntnisse die Erinnerungen halt ja sich verändern und bei ihr dann losgelöst davon tatsächlichen Dokumenten existieren und ja, ist eine schöne Symbolik dafür und ist halt ein Film, der sich auch mit natürlich der AIDS-Krise und ihren Auswirkungen im Nachhinein und Drogenabhängigkeit beschäftigt und eben auch einem damals Kind, das dann als junge Erwachsene sich damit beschäftigen muss. Und das ist ein, ja, also ich fand den sehenswert gemacht. Da ich ein bisschen Spanisch verstehe, würde ich sagen, die Dialoge sind auch gut und ja, durchaus unterhaltsam, schlagfertig in Momenten. Die Untertitel geben das aber auch gut wieder. Also sowas wie, wo sie gibt zu, dass sie Film studiert und dann so die Leute gucken mitleidig, sind halt auch Gags, die da vorkommen. Was ist halt eben ein, ja, letztlich ein Drama, der Film. Autofiktionales Drama und eins, das auch, finde ich, eine gute Bildsprache findet und sehr sehenswert ist. Und ich habe ihn jetzt am selben Tag wie Alpha gesehen und deswegen ergänzen sich bei mir halt miteinander und finden halt unterschiedliche Bilder für ähnliche Themen. Und das ist ja auch mal spannend, sowas als Double Feature zu sehen. Und entsprechend möchte ich euch Romeria dahingehend empfehlen. das auch zu tun, dass ihr am besten beide mitnehmt. Ja, haben wir Zeit für ein Lied, dass wir nochmal Post-Punk spielen oder eher nicht?
Ich hätte jetzt eher versucht, durchzukommen tatsächlich.
Dann machen wir, dann gehen wir
hinten
dann
vielleicht
wir,
noch mit Musik.
Dann gehen wir durch.
Genau, weil wir haben noch irgendwie mindestens 4 Filmstarts, die wir gesehen haben.
Absolut, dann ja. Ab geht's.
Da wollen wir nämlich gleich weitermachen. Was sehe ich hier, was ihr alle gesehen habt? Moment, ich hab's gerade gehabt. A Missing Part, sehe ich das richtig, dass das beide Olivers und die Aki gesehen haben?
Oui.
Wundervoll.
Hi. Ich hab's nicht gesehen.
Oh. Okay, dann hat das auf jeden Fall Aki und Oliver gesehen oder so. Und was gibt's denn da zu erzählen zu A Missing Part?
Auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
Ja, definitiv. Also es ist ein Drama, spielt in Japan, geht um einen französischen Taxifahrer, der seit längerer Zeit in Japan lebt und der auf der Suche, also das ist noch nicht aktiv vorhanden, wenn man denn der Film dann anfängt, aber der dann seine verlorene Tochter wiederfindet, die damals wegen eines Streits mit seiner damaligen Lebensgefährtin, die er nicht...
Ehefrau sogar.
Also Ehefrau, genau, die er seit 9 Jahren nicht gesehen hat. Und genau, man will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist eine durchaus dramatische Geschichte. Ich finde es sehr gut gespielt und
genau, ja,
viele also interessante Aspekte.
Das thematisiert im Grunde das Rechtssystem, was Sorgerechtsstreit in Japan angeht, thematisiert und dahingehend schon sehr spannend war, weil einmal die Sprachbarriere für jemand, der nicht japanisch stammig ist und japanischsprachig aufgewachsen ist und sich dann mit diesem Rechtssystem auseinanderzusetzen, weil dort eben das gilt, wer das Kind hat, hat das Kind. Und da hat dann auch der andere eigentlich nicht wirklich Anspruch drauf und kann das Kind dann eben eigentlich erst sehen, wenn es dann mit 18 sagt, ja, jetzt hatte ich schon mal Interesse an dem anderen Elternteil. Und das ist eben nicht nur noch seine französische Bekannte betrifft, sondern eben auch Japaner, die da wirklich Probleme haben, an ihr Kind oder zu dem Kontakt mit dem Kind zu kommen. Das ist schon sehr aufwühlend und spannend. Also ich persönlich bin ja auch nur bei einem Elternteil aufgewachsen und wenn dann aber schon man sieht, dass dann wirklich aktiv von dem anderen Elternteil gewollt wird, sein Kind zu sehen, das ist schon eine sehr spannende und aufwühlende Geschichte und nimmt einen schon mit und eben auch diese, also wenn ihr es im Original mit Untertiteln guckt, ist es auch interessant zu sehen, wie eben Sprache und Sprachbarrieren eben auch zu weiteren Problematiken führen können und würde ich sagen, klare Empfehlung, den Film sich anzugucken.
Definitiv. Auch der Hauptdarsteller ist richtig super, wurde auch hier Japanischkenntnisse. Ja. Also ich kenne seinen Hintergrund nicht, aber der ist ja natürlich Franzose, aber der spricht so gut Japanisch, ja, dass man wirklich glauben könnte, der lebt da seit etlichen Jahren und sehr überzeugend, sehr authentisch eigentlich. Auch die restlichen Darsteller richtig gut. Ich finde auch die Dramaturgie ist sehr, sehr gut. Was mich überrascht hat, war, dass der Film dann eigentlich doch sehr wenig Überraschungen hat. Also eigentlich ist es ein sehr geradliniger, kleiner, ja, kann man ja sagen, ist ja ein Drama, abgründiger Verlauf. Aber ich dachte, das wäre vielleicht noch sowas am Anfang sowas ganz Verrücktes, dass er eigentlich so manisch auf der Suche immer war, dass das vielleicht gar nicht seine Tochter ist oder irgendwas, ne? Aber es ist dann wirklich relativ eindeutig, worum es da geht. Also ich muss gestehen, mir ist erst danach klar geworden, klar, das ist jetzt, ne, to be universal, you must be specific, eine Geschichte, die für ein großes Problem steht, was du ja gerade gesagt hast, mit dem Sorgerecht in Japan, ja. Und insgesamt steht das natürlich für viele Leute, die wahrscheinlich dieses Problem haben, denen sowas auch passiert ist. Ja. Und genau.
Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so typisch französischer Film ist, aber am Ende ist es nur wie so ein kleiner Ausschnitt aus einer Geschichte. Also,
ja.
Na, du wirst reingeworfen und du wirst auch wieder rausgeholt und weißt halt nicht, okay, habe ich jetzt alles gesehen oder kommt da noch was? Und so ist der Film. Und das hat mich aber abgeholt und hat mich auch am Film gehalten. Also es war jetzt nicht irgendwie an irgendeiner Stelle langweilig und dachte, oh, wann ist denn das vorbei? Sondern das war schon eine schöne Geschichte und gut erzählt und man lernt eben auch nochmal das Japan von der anderen Seite kennen.
Genau, auf jeden Fall. Das Einzige, was ein bisschen mir negativ ausgefallen ist, war diese komische Songpassage. Da gab es mal so 3 Minuten, wo irgendwie so ein ganz nerviges Lied lief.
So ein Englisch, ich muss ja erstmal nicht, ist es Englisch, Deutsch.
Es kommt am Ende auch nochmal, ja. Also da habe ich auch gedacht, muss das jetzt nicht sein, ja. Aber ja, also durchaus eine Empfehlung, atmosphärisch sehr, also die Nachtbilder auch richtig super, die Atmosphäre der Stadt, ich meine, da kennst du dich ja wahrscheinlich noch besser aus, wie das.
Ja, es war wieder Shibuya Crossing. Es ist immer Shibuya Crossing.
Ich wollte gerade sagen,
gibt keine andere Straße dort.
Gibt nur diese eine Kreuzung.
Genau, nur die.
Und das war's. Wenn du Nerds zeigen willst, filmst du einfach Akihabara ab und so und dann muss das reichen, so ungefähr. Ne?
Ja, also es ist
wir am besten halt
es
auch
es
nicht.
Das war so auch der Running Gag in unserem Urlaub. Ist das dieses Shibuya Crossing? Weil es gibt wirklich super viele Kreuzungen, die so aussehen. Und aber es wird immer nur Shibuya Crossing gezeigt. Es gibt keinen anderen Ort.
Es gibt nur den einen Ort. Tokio ist nur ein Ort, diese eine Kreuzung.
Genau, und ständig kommt einer von Fast and the Furious durchgeschlittert. Tschu, tschu. Und dann kommt dieses...
Also, Missing Part, gutes Drama, ne, traurige Stellen, also durchaus auch hoffnungsvoll, interessant.
Wenn ihr das seht, dann würde ich den euch im Original mit untertiteln, um einfach dieses Sprachliche besser nachzuempfinden.
Ich würde grundsätzlich davon ausgehen, dass die Filme irgendwo bestimmt mal in einzelnen Vorstellungen im Original mit Untertiteln laufen. Ja, aber ihr seid auf jeden Fall angetan und das ist doch schön. Genau. A Missing Part. So, und dann wurde hier, glaube ich, im Raum noch mehr gesehen. Richtig, Fragezeichen. Ich sehe hier Lisa Marie und Oliver bei Als wäre es leicht, würde einfach dahingehend überleiten. Ganz uncharmant hier.
Ja, als wäre es leicht.
So, genau. Jetzt auch.
Super gerne. Und zwar geht es in als wäre es leicht um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen mit Behinderung, nämlich Kati ist gehörlos und Florian ist blind. Und ich habe mich so lange schon auf diesen Film gefreut, weil ich Cindy Klink, die Kati spielt, auf Social Media folge und durch sie das Gebärdensprachealphabet lernen durfte. Genau, und die beiden... Genau, noch kurz gesagt, David Knorr spielt Florian, das wird den nicht unerwähnt lassen. Auch wirklich in der Realität ein blinder Mensch, genau. Und die beiden treffen sich in einem Dialoghaus, also im Grunde ein Ort, der dazu da ist, dass Menschen mit Behinderung Aufklärungsarbeit leisten können und dort halt auch eine Beschäftigung finden. Denn Florian hat zum Beispiel das Problem, dass er immer wieder beim Arbeitsamt sich anhören muss, er würde sich nicht genug anstrengen und würde immer zu schnell die Jobs wieder verlassen, die ihm da angeboten werden. Aber er hat eigentlich was zu tun, denn er arbeitet ehrenamtlich beim Fußballradio und hat da eigentlich viel Spaß dran, aber soll natürlich einen echten finanziellen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Und wir bekommen im Grunde durch die beiden erstmal so ihre jeweiligen Struggle mit, bevor sie dann zum Paar werden. Und also für mich war es einfach eine sehr gut erzählte, also realistische Darstellung, welche Hürden man mit Behinderungen im deutschen System oder überhaupt im Leben haben kann. Und dann ist natürlich auch das Besondere, dass Kati ungerne ihre Stimme benutzt und die beiden deswegen mit dem wie heißt das Alphabet nochmal? Also im Grunde
da gibt es ein spezielles Handalphabet,
genau.
wo jede Berührung von irgendeinem Finger ein bestimmter Buchstabe ist.
Genau.
Ja, und das ist so einfach nur damit unterhalten die sich dann mitunter.
Ja, auch mit dem Handy. Also
auch mit dem Handy, ja, genau. mit den Apps.
Genau, aber es ist im Grunde keine typische Kennenlern-Story. Also sie nutzen im Grunde die Möglichkeiten, die sie haben und es funktioniert trotzdem. Als wäre es leicht. Ja. Genau. Und aber natürlich ist es nicht nur eine romantische Komödie, sondern es ist auch ein Drama. Denn die beiden haben auch Päckchen zu tragen aus ihrer Vergangenheit und mit ihrer Familie oder mit ihren jeweiligen Familien. Und ich sehe auf jeden Fall, dass das ein Debütfilm ist und dass da technisch jetzt manchmal nicht so viel rausgeholt wurde, aber ich finde trotzdem einfach das Thema und wie die beiden Figuren aufgebaut sind und wie die Beziehung zwischen den beiden wächst und die Schwierigkeiten, die sie haben. Mich hat das auf jeden Fall sehr mitgenommen und ich fand es super.
Ich fand den Film auch sehr angenehm. Also der hat jetzt niemanden wehgetan und die beiden Protagonisten, also
die Cindy Klink als die Kati und der David Knurs als der Florian, die haben auch eine richtig geile Präsenz auf der Leinwand. Ne? Mal noch ein bisschen sowas zur Hintergrundgeschichte, weil du hast jetzt nur schon alles erzählt, was man erzählen kann. Ne? Regie hat der Milan Skrobanek geführt, der hat im Vorfeld immer sehr viele diverse Dokumentarprojekte gehabt. Also für ihn ist es das tatsächlich ein Spielfilmdebüt. Und er kam auf die Idee zu diesem Film, als er seine damalige Freundin kennenlernte. Und zwar, aber hier ging es nicht um Tauben und Taubheit und Blindheit, sondern hier ging es um die ganz normale Sprachbarriere. Seine Freundin war Französin. Ne, er konnte kein Französisch, sie konnte kein Deutsch oder Englisch. Und trotzdem haben die sich halt rein durch emotionalen Gestiken und Gesten dann halt gefunden. Und er fand das durchaus sehr interessant, aus dieser Überlegung quasi diese Sprachbarriere rein auf emotionaler Ebene zu überwinden, halt einen Film zu machen. Und im Laufe der Zeit kamen sie dann auf die Sprachbarriere, auf die Barriere zwischen Blinden und also zwischen noch zwischen Sehbehinderten und einer Gehörlosen, das dann entsprechend zu machen, und haben dann auch das Skript geschrieben. Das Casting war ein bemerkenswert, war eine gewisse Herausforderung. Also sie wollten natürlich auch einen blinden Darsteller haben und eine gehörlose Darstellerin, ne? Einfach auch im Sinne der Inklusion. Also nicht so wie damals in Die Glücksjäger mit Richard Brier und Gene Wilder, sondern hier tatsächlich mit einer entsprechenden Authentizität. Und während des Castings haben sie dann halt immer mehr von den Erfahrungen erfahren und mitbekommen, die die Menschen im Alltag gemacht haben, und haben das Skript dann halt immer wieder angepasst. Genau, von der Cindy Klink, ich habe ein paar YouTube-Videos von ihr gesehen auf Insta, da macht sie aber nichts mehr, also das ist letztes 3 Jahre alt, sie ist auf Instagram und TikTok tätig, und sie ist auch so eine Deaf-Performerin, also so eine Taub. Taubheitsperformer, gehörlosen Künstlerin, die mit in Konzerten halt Musikstücke für gehörloses Publikum übersetzt und das ist, da hat sie so ein bisschen was auf den YouTube-Kanal gezeigt, das fand ich wirklich übelst geil, also großartig. Und der Florian, der David Knurs, also der den Blinden spielt, der den Florian spielt, der hat mit Film tatsächlich, abgesehen davon, dass er Filme mag, so gut wie gar nichts am am Hut. Er ist Psychologe im realen Leben und wurde dann im Rahmen des Casting-Aufrufes halt für diesen Film gewonnen und gibt eine wirklich richtig gute, echt gute Arbeit ab hier. Ja, das ist großartig, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen.
Genau, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von uns
beiden. Ja, auf alle Fälle.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es in den Kinos, die Vorstellungen sind auch extra mit Untertiteln, mit Autodeskription,
genau,
für Leute, die nicht gut hören oder gehörlos sind, damit da weniger bis keine Barrieren mehr im Weg sind,
genau,
und dass da Leute mitmachen können.
Die Audiotranskription oder Audiodeskription, Audio, also jedenfalls die Audiodatei, das läuft über die Kreta-App.
Mhm. Ja, nee, ich also ja. Die gibt es auf jeden Fall auch, die App. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal bewusst waren, dass da auch, ich glaube, da sind nämlich auch nochmal Untertitel drunter eben für Gehörlose.
Ja, Untertitel für Gehörlose und diese Audioskription für Blinde über die Kreta-App.
Genau. Das ist sozusagen auch Inklusion der Präsentationsform, die hier bei so einem Film
bedacht wurden. Da habe ich tatsächlich letztens, also das passt gerade sehr gut, nämlich erfahren von einer Schule mit gehörlosen Menschen, dass es inzwischen für Filme nicht nur, also eine Text-Audiodeskription gibt für Leute, die gehörlos sind, sondern es inzwischen auch Filme gibt, die ein Bild in Bild haben, wo unten jemand eben auch sitzt, wie sie bei Konzerten, der das mit Zeichensprache direkt übersetzt, und das, glaube ich, teilweise, also wie ich das mitbekommen habe, für Leute teilweise nochmal angenehmer einfach ist, das zu schauen, und das noch mehr, eigentlich noch inklusiver wäre.
Genau, für amerikanische Streamer wird das langsam üblicher. Ich weiß, ob es Paramount war, auf jeden Fall irgendjemand macht das in den USA auf jeden Fall jetzt schon zunehmend für Streaming-Programme, wie halt auch zum Beispiel Netflix, als sie Daredevil gemacht haben, im Grunde angefangen haben mit Audiodeskriptionen, weil sie was über eine blinde Figur gemacht haben, auch wenn der jetzt nicht von einem Blinden gespielt wird. Aber das ist interessant zu sehen, was da dann die Veränderungen hervorruft.
Ja. Nee, das ist mir gerade noch eingefallen, passt hier auch sehr gut, deswegen fände ich auch cool, wenn es das irgendwie öfter gibt. Und genau. Dann könnt ihr da ins Kino gehen zu Als wäre es leicht und Spaß haben. So, jetzt würde ich nochmal Musik einschieben, glaube ich. Mhm. Was wünschst du dir, Jasmin?
Ich hätte gern spanischen Postpunk aus
Bailare.
Ja, auf dem Grab halt wird gebailert.
Jawohl. Dann viel Spaß damit.
Niemand lässt mich mein eigenes Blut bluten. Niemand!
Genau, wir sind wieder da. Wir sind immer noch bei den Filmstarts der Woche, weil es jetzt gerade den Sound nicht gibt. Und zwei haben wir noch gesehen. Und wer hat sie natürlich gesehen? Jasmin, weil du hast irgendwie außer Mario, glaube ich, diese Woche alles gesehen. Sehe ich das richtig? Habe ich das gerade richtig?
Nein,
ich habe Anni, halt, als die Miserable und als wäre es leicht, hast du auch nicht gesehen.
Ja, aber gerne. Ich hab viel gesehen, aber nicht alles. Ich habe aber Siri Hustvedt Dance Around the Self gesehen, mehrere deutsche Filmpreise nominiert, also deutsche Produktion über eine amerikanische Autorin. Siri Hustvedt, wer sie kennt, ist halt eine bedeutende feministische Autorin der Gegenwart, hat in den 70er Jahren begonnen zu wirken und ist jetzt halt entsprechend eine ältere Frau. Und es geht darum, um ihr Leben und Werk. Das ist es, was im Wesentlichen passiert. Wenn man das Ganze nur auf der Tonspur wahrnehmen würde, dann würde man hauptsächlich Siri Hustvedt reden hören. Mal in Interviewsituationen, mal in Gesprächen mit Leuten, wenn das Jumpscare kommt vor. und zwischenzeitlich eben auch vorlesend aus ihren Büchern. Und ja, das Ganze ist aber auch visuell ansprechend gestaltet. Wir kriegen teilweise gespielte Szenen, wo es dann einfach so eine junge Siri geht durch New York dargestellt wird oder animierte Cover ihrer Bücher bis hin zu kleinen Animationssequenzen, verschiedene Kamerafahrten, Ausschnitte. Also es ist wirklich ein ansprechender Film, der seinen besten Schnittnominierung im Deutschen Filmpreis auch durchaus rechtfertigt im Rahmen einer Dokumentation. Das möchte ich da hervorheben, dass der sehenswert ist. Man muss sich für Autorinnen interessieren, wenn man den Film ansieht. Entweder Siri Hustvedt speziell, aber eventuell auch einfach, wie ist eine Autorin, wie arbeitet sie? Was ist ihr Prozess? Wie entstehen ihre Bücher? Wie reflektiert sie da? Und da kriegt man schon durchaus tiefe Einblicke eben in ihre Schreibprozesse und all das. Und der Film hat auch eine traurige Nebengeschichte dahingehend, dass ihr Mann, mit dem sie 40 Jahre zusammen war, Peter Auer, während des Films, also während des Drehs verstorben ist, und wir erleben entsprechend ihn am Anfang, wie er da halt eine sehr liebevolle Präsenz ist und auch die Beziehung, die Dynamik zwischen den beiden und wie sie miteinander reden, und dann später merkt man seine Abwesenheit, also sozusagen dadurch, wie er eben in dem Film präsent ist und wie danach auch halt der Film weitergeht und Siri eben auch darüber nachdenken muss, wo stehe ich, wenn jetzt jemand, der 40 Jahre Teil meines Lebens war und so länger dabei war, als nicht weg ist, und ich jetzt auf eine unbestimmte Zeit weiterleben muss? Das ist halt auch eine der Fragen, wie sie eben dann sich konstituiert. Und entsprechend eine Dokumentation, die viele Themen aufmacht, die auch teilweise eben während der Produktion gefunden wurden und gut montiert. Ich finde ihn sehenswert. Siri Hustvedt, Dance Around the Self.
Genau. Ich musste nur schmunzeln, als letzte Woche die Premiere war und die Regisseurin da war, weil die mit Nachnamen Lidl heißt. Das sind meine 2 Cent dazu.
Ja, sehr gut.
Und dann hast du auch noch My Father's Shadow gesehen.
Absolut. Nigerianisches Kino, das auch auf Mubi laufen wird. Und es geht dabei um den letzten Tag oder die letzten Stunden, die zwei Jungs mit ihrem Vater haben, der in Lagos arbeitet, die Jungs sind auf dem Land und er kommt dann halt endlich, sie haben lange auf ihn gewartet und verbringt halt sozusagen einen Tag mit denen, holt sie ab und sie erkunden die Großstadt, gehen ans Meer, gehen schwimmen und wir erleben eben einen liebevollen Vater mit seinen 2 Söhnen, das auch sehr, sehr gut gespielt, also sowohl der Vater als auch die Kinderdarsteller verkaufen diese Beziehung und auch dieses, wir hätten so gerne viel mehr Zeit miteinander, aber hier wirtschaftliche Realitäten von die Arbeit ist nur in der Großstadt, haben uns auseinandergerissen und jetzt versuchen wir halt so viel Liebe, wie wir können, aus diesen wenigen Augenblicken, die wir gemeinsam haben, rauszuziehen. Aber drumherum bricht halt das Wirtschaftssystem und die Demokratie zusammen. Es spielt in den 1990er Jahren, also 19, 1993 wird da eine Präsidentschaftswahl annulliert und das erleben wir parallel auf den Straßen und der Vater war eher auf der demokratischen Seite und ist deswegen nicht wohl gelitten vom Militärregime, das jetzt die Macht übernimmt, während er halt auch schon für seine Arbeit nicht mehr bezahlt wird, die er leistet, weil Kapitalismus und Demokratie dem Land nicht mehr das geben, was versprochen wurde. Und damit ist es halt auch ein Film, der durchaus sich zeitgemäß anfühlt, im Sinne von, wie versorgt man seine Familie, schafft man es, Zuneigung zu zeigen und seinen Kindern ein gutes Leben zu machen, während um einen herum scheinbar die Gesellschaft zusammenbricht, aus den Fugen gerät und kann man trotzdem politisch aktiv sein, auch wenn man halt als Vater eine Verantwortung hat, sowohl mit seinen Kindern Zeit verbringen, als auch für eine bessere Zukunft eintreten, als auch Geld verdienen, scheinen alles notwendige Sachen zu sein. Und das sind Konflikte, die hier eben erzählt werden vor einer Kulisse, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich sehe jetzt relativ wenig nigerianisches Kino, deswegen ist Lagos für mich auch ein neuer Hintergrund. Der Zungenschlag, also afrikanisches Englisch, ist auch ungewohnt, aber ja, halt gut verständlich, sympathisch alles gemacht und dazu halt das Period Piece, das das Ganze in den 1990er Jahren verortet und teilweise auch ein bisschen mit einer körnigen Kamera arbeitet, um das herauszuarbeiten, aber wirklich die, sehr, sehr gut ausgestattet, die Autos, die Motorräder, das Ganze wirkt halt wie in den 90ern und schafft eben auch nochmal einen anderen Eindruck, also frische Bilder, eine zeitgemäße Geschichte und zeitlose Gefühle im Kern und ich würde My Father's Shadow empfehlen.
Jawohl, danke dir. So, damit sind wir zumindest am Ende der gesehenen Filmstarts der Woche. Es gibt auch noch zwei, die wir nicht gesehen haben.
Hast du einen Überblick, was die machen will, sonst könnte ich direkt...
Nee, ich habe gerade nicht den großen Überblick, deswegen darfst du, wenn du möchtest, direkt Enzo, der im Luro-Kino startet.
Genau, da geht es um eine schwule Jugend. Der bürgerliche junge Enzo, irgendwie 16 oder so, hat keine Lust, den Erwartungen seiner Familie zu entsprechen, heuert auf dem Bau an, lernt dann einen ukrainischen Gastarbeiter kennen und verliebt sich auch ein bisschen. Und dann geht es halt weiter in diesem Konflikt zwischen Klasse und Romantik und ist eine schwule Coming-of-Age-Geschichte. Der Tod wird kommen ist deutsches Genre-Kino, wo eine Auftragsmörderin, nachdem eine Geschichte schief geht, um ihr eigenes Leben kämpfen muss und in Konflikt mit Gangstern gerät, ist für Leute, die Lust auf so einen hier Auftragsmörder-Thriller haben, sicherlich auch was Sehenswertes.
Jawohl, und das war viel. Deswegen gibt es nochmal Musik. Mir wurde hier, Moment, jetzt muss ich es wieder finden. Ha! Genau, spiel nochmal das Beat. Hopeless Romantic. Viel Spaß.
Ihr seid die Elite, die Erde von diesen Monstern retten kann. Macht sie fettig!
Gemacht!
Genau, wir machen hier auch noch irgendwas fettig. Und zwar nicht nur die Sendung, sondern wir gehen noch über in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Denn ich habe noch ein paar Minuten. Ich kann noch irgendwie Quatsch erzählen und euch eine Frikadelle ins Ohr labern. Ich habe noch Legend of the Condor Heroes gesehen von Tsui Hark aus dem letzten Jahr. Genau. Ein asiatischer Wuxia-Historienfilm, der eben unsere Hauptfigur, Moment, ich muss, das dauert eine Sekunde, Hilfe, da. Genau, knapp 2,5 Stunden folgen wir einem halb Chinesen, halb Mongolen, der unter Genghis Khan aufgewachsen ist und jetzt irgendwo da für seine Leute einstehen will, irgendwie eine Verbindung sein möchte zu den Mongolen und der eben trainiert hat mit den großen Legenden, mit großen Meistern und da irgendwelche Superkräfte bekommen hat, weil das ist das, was man bekommt bei Wuxia, wenn man kämpft. Man kann auf einmal Luft bändigen gefühlt und wenn auf irgendwie Leute einen Pfeil auf einen schießen, dann verschwinden, die schlagen irgendwie in der Seite ein, ne? Und alle wundern sich. Und ja, es geht darum, wie er dann da Frieden verteilt oder vielleicht auch eben die Bösewichter besiegt, die als irgendwie Gift des Westens bezeichnet werden und da irgendwie Leute umbringen wollen. Und es ist irgendwie alles ein bisschen quatschig vielleicht auch. Also, ne, wie das halt so ist teilweise. Man kann das ernst nehmen, man kann das auch nicht so ernst nehmen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich hatte eine ganz gute Zeit. Es ist halt, ja, man muss halt, glaube ich, damit klarkommen, wie das aussieht, wie das gemacht ist, wenn man halt jetzt sagt, wenn Leute rumspringen und man einfach spürt, dass die an Drähten hängen und das finde ich voll doof, dann ist das definitiv nicht euer Film, weil das ist das, was passiert. Das ist
das Genre, was man da...
Genau, dafür guckt man sich ja den Film auch nicht an. Man guckt es ja schon an, weil man wissen will, was die da alles hinkriegen, aber ich fand die Kampfchoreos ziemlich geil. Ich hatte schon auch, das knallt ganz gut, das kann man sich da auf jeden Fall gut angucken und bekommt da auch eine, ja, natürlich vollgetrieft mit Pathos eine Geschichte. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, da macht man nichts verkehrt, wenn man da ansatzweise Interesse dran hat. Und bin ja auch immer großer Fan davon, Kino zu gucken, was man bei uns nicht so viel zu sehen bekommt. Und das ist halt schon was, was man gerade in den letzten Jahren, ich glaube, wieder mal öfter auch in einzelnen Vorstellungen Kino kriegt, aber ansonsten immer noch sehr spärlich ist.
Ja, ja. Wir hatten ja heute durchaus ein paar mehr Kontinente mit Nigeria und sowas dabei.
Genau. Und wenn ihr Bock habt auf Legend of the Condor Heroes, im Original noch The Gallants, da gibt es nämlich ganz viele Filme, die irgendwie so heißen, dann könnt ihr euch da die Blu-ray oder DVD holen. Das ist jetzt erschienen bei Playon. Ja. Und ansonsten, habt ihr noch irgendwas gesehen, was wir noch kurz erwähnen können in 2 Minuten oder sowas?
Pluribus vom letzten Jahr. Ja. Das war auch schon vom Pluribus vom letzten Jahr, aber das war halt letztes Jahr.
Ja, die letzte Vince Gilligan-Serie, die wurde, glaube ich, auch schon mal empfohlen.
Die haben wir hier in Ausführlichkeit besprochen.
Genau.
Ich würde sagen, Rex Gildo, der letzte Tanz von Rosa von Braunheim ist noch in der Mediathek und sehenswert.
Jawohl. Genau, ansonsten hätte ich noch den neuesten Ballett-Action-Film Dingsy, Pretty Lethal gibt es seit dieser Woche bei Prime von Vicky Jewson. Ja, 90 Minuten, 5 Ballerinas irgendwo in Osteuropa bei Mafiosi, bei Uma Thurman als Mafiosa eingesperrt und müssen gucken, dass sie zu ihrem Ballettwettbewerb kommen. Das ist die Grundprämisse, das ist auch das, was passiert. Und die sind dann durchaus kreativ und wissen, ihren Ballerina-Körper ganz gut einzusetzen, sage ich mal. Und ich meine jetzt nicht irgendwas Verwerfliches oder so, weil die...
Ist mehr Action oder mehr Horror?
Es ist mehr Action. Es ist schon mehr so, guck mal, wir sind Ballerinas und wir haben bewegte Körper und damit können wir Leuten noch auf die Fresse hauen. Und das ist schon auch eine sehr gute Idee, finde ich.
Wir treten absichtlich mit unserem vollen Körpergewicht auf einen einzelnen Zeh.
Ja, wir können auch einfach...
Das könnt ihr uns drauf antun.
Und wir können 10 Zentimeter Abstand vor dir stehen und dir trotzdem ins Gesicht treten. So, das sind die Dinge, die da am Start sind. Genau, da könnt ihr reinschalten. Geht auch nur, wie gesagt, flotte 90 Minuten und hat man eine gute Zeit mit.
Ich finde das so herrlich, dass Ballett-Action-Filme jetzt tatsächlich ein Ding sind.
Muss auch sein. So, aber damit sind wir ansonsten am Ende vom Rest. Bleibt nur noch
Filmriss, Filmquiz.
Da gab es letzte Woche Zoolander und diese Woche gibt es das hier.
Eine schöne Privatparty am Stadtrand. Oh, ich kann mich an sowas noch erinnern. Ich bin neidisch.
Das wird eine unvergessliche Nacht.
Oh, nett. Manche Hüte schmücken Männer, du schmückst diesen Hut.
Ja, er schenkt mir Selbstvertrauen.
Das ist ein Fehler. Hey, fahren wir nach Hause.
Oh, Peter. Ich weiß, es ist echt schwer, seinen Platz zu finden mit all den Veränderungen, die dein Körper durchmacht. Er blüht jetzt auf. Er ist neuerdings dauernd so gestresst.
Was gegen Stress hilft, ist eine tolle Party. Ja. Und wir gehen auf eine Party.
Ja, tun wir's. Ja, ich geh dahin.
Okay. Peter, hab viel Spaß, okay?
Würde ich haben.
Okay.
Mach's gut, May. Alter, trägst du den Anzug? Das wird unser Leben verändern.
Genau, wenn ihr wisst, was das war, dann ganz einfach.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, und zu gewinnen gibt es dieses Mal den Roman Le Miserable von Victor Hugo. Es gibt auch Freikarten für den entsprechenden Film. Zu das Drama gibt es Freikarten, Pins, Wristbands und T-Shirts. Zum Sicario, zur Wiederaufführung zum Best of Cinema haben wir Poster bekommen. Und zu Dance Around the Self von Siri Hustvedt gibt es Ghost Stories, ein Buch der Erinnerung, erschienen im Rowohlt Verlag. Das könnt ihr auch
gewinnen und damit sind wir dann wirklich komplett am Ende.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Ciao Kakao. Ich sage nochmal Danke an Lars und Zoe und Ian, die was eingesprochen haben. I think it's time to blow this scene. Robert ist natürlich auch schon aus dem Discord raus. Stellen wir auch Grüße. Aki und Oliver 2 haben sich auch schon verabschiedet. War auch schön, dass sie da waren. Wir hatten heute eine volle Sendung. Danke, Lisa Marie.
Dankeschön. Lasst euch die Ostereier schmecken.
Danke, Olli.
Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Danke, Jasmin.
Hört mehr Postpunk.
Ja. Zum Thema Eier sage ich nur, mehr Zleck-Eier.